Also die Geschichten gibt es tatsächlich, dass wir bei Kunden sind, die Stretchfolie aufs Optimum an die Palette bringen und hinterher sagt dann der Operator, ah, ich mache trotzdem nochmal 5 Wicklungen mehr, dann bin ich safe.
Willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. Wenn wir über Nachhaltigkeit in der Logistik sprechen, dann geht es oft um die großen, bekannten Stellschrauben. Alternative Antriebe, CO2-Reduzierung, Energieverbrauch. Und manchmal sind es aber auch die vermeintlich kleinen Dinge, in denen richtig Potenzial steckt. Zum Beispiel Stretchfolie. Rund 1,75 Millionen Tonnen davon werden jedes Jahr allein in Europa verbraucht. Ein Material, das in jedem Lager an fast jeder Palette zu finden ist. Nach dem Abwickeln ergeben die 1,75 Millionen Tonnen einen gigantischen Folienberg, der, nach meiner Rechnung auf einem Bierdeckel, 50 bis 60 Mal die Elbphilharmonie fassen könnte. Damit wir nicht bei solchen wilden Rechnungen bleiben müssen, haben wir uns zum Thema Stretchfolie einen Warenexperten eingeladen, Matthias Weiß von Prodinger Verpackung. Wir sprechen über die verwendeten Materialien, über Recyclingquoten und Rezyklateinsatz, über die typischen Fehler bei der Verwendung von Stretchfolie, über die PPWR, das Verhältnis von dünnerer Folie und höheren Folienpreisen und noch vieles mehr. Ich habe in jedem Fall viel gelernt. Viel Spaß bei der Folge mit Matthias.
Eine neue Folge, das Gleiche in Grün. Wir haben Matthias zu Gast. Matthias, kannst du dich zu Beginn mal kurz vorstellen?
Hallo, mein Name ist Matthias Weiß. Ich arbeite für die Firma Prodinger Verpackung GmbH und Co. KG. Ich bin hier der Produktspezialist für den Bereich Stretchfolie und auch Lead Buyer und Produktentwickler. Die Firma Prodinger ist ein Verpackungsmittelgroßhandel, ist aber auch eine Gruppe, zu der verschiedenste Zweige dazugehören. Wir sind ein deutsches Handelshaus mit Wurzeln im Verpackungsgroßhandel, haben aber auch viele andere Aspekte, die wir bedienen. Insgesamt hat die Gruppe rund 570 Mitarbeitende, darunter, worauf wir stolz sind, 60 Auszubildende. Und wir machen so einen Jahresumsatz jenseits von 200 Millionen Euro. Der Hauptsitz der Gruppe ist in Coburg, dort ist die Zentrale. Daneben gibt es noch 4 weitere Hauptstandorte, Nürnberg, Erfurt, Herbolzheim. Und ich bin quasi im Standort Herbolzheim verortet.
Okay, wir wollen heute mit dir, lieber Matthias, über Stretchfolien halt sprechen. Kleiner Fun Fact, wenn ich in meiner Bubble, in meiner intralogistischen Bubble mal rumfrage, welche Nachhaltigkeitsthemen existieren denn so im Warehousing-Bereich, in der Intralogistik, dann werden 80% der Menschen, die ich halt frage, sagen, ja, wir haben ein Thema mit Stretchfolien. Matthias, deswegen haben wir dich eingeladen, wir wollen über Stretchfolien reden. Kannst du uns zum Einstieg erstmal sagen, warum brauchen wir denn überhaupt Stretchfolien in der Intralogistik?
Naja, Stretchfolien erfüllen ja einen gewissen Zweck. Stretchfolien sind zum einen da, um die Ware auf dem Transport zu sichern. Und zum anderen sind sie natürlich der kostengünstigste Weg, wie man das tun kann. Mhm. Also sprich, ein zu transportierendes Gut vor Verschmutzung, Beschädigung schützen. Das ist die Hauptaufgabe der Stretchfolie.
Also für mich und meine Transportfreunde, das ist im Grunde das, was wir kennen, manchmal am Flughafen, wo man seinen Koffer nochmal einwickeln kann. Mhm. Richtig?
Das ist ein sehr kleiner Teil des Marktes, ja.
Aber das ist das Material, genau.
Das ist das Material, genau. Ich sag mal, viele vergleichen es auch mit einer Frischhaltefolie und grundsätzlich ist es eigentlich auch ein nahezu identisches Produkt, nur eben in anderer Konfektionierung und anderer Ausprägung mitunter, ja.
Jetzt hatte ich gerade mein Funfact aus der Intralogistik ja deswegen auch erzählt, weil ich weiß, und ich habe diverse Lager in meinem beruflichen Leben bisher besucht gehabt, dass dort auch sehr, sehr viel Abfall halt eben entsteht. Und Abfall ist auch nochmal ein Wort, da müssen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Aber zumindest ist das so, eine Palette, die halt gepackt worden ist, wird halt aufgerissen und das, was als Stretchfolie dann eben genutzt wurde, wird dann halt entsorgt oder erstmal beiseite gelegt. Und das ist sehr, sehr viel, zumindest meiner anekdotischen Evidenz nach. Hast du denn zu diesem Problem, zu dieser Herausforderung ein paar Zahlen, also und Erfahrungswerte, wie viel, ich sage jetzt nochmal das böse Wort Abfall, entsteht denn eigentlich in der Intralogistik?
Ja, das Wort Abfall möchte ich schon mal sagen, das müssen wir eigentlich gleich mal streichen, weil Abfall wird es auch mit der PPWR nicht mehr geben. Mhm. Es ist alles ein Wertstoff. Mhm. Wenn es seinen Zweck erfüllt hat, soll es recycelt werden und ist quasi ein Wertstoff und kein Abfall. Die Menge ist natürlich enorm, die allein in Europa unterwegs ist. Also wir sprechen da von 1,75 Millionen Tonnen Stretchfolie, die jedes Jahr in Europa verbraucht werden. Also das ist ein Riesenmarkt.
Okay, ich werde mich hüten oder wir werden uns hüten, weiterhin das Wort Abfall in dem Kontext zu nutzen. Wohl wissentlich, dass wir dadurch dich triggern, das war mir schon bewusst.
Na, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es so lange Abfall bleibt, bis es tatsächlich wiederverwendet wird. Ne? Also das setzt ja, nur weil jemand regulatorisch etwas umdeutet, heißt es ja noch nicht, dass der Prozess dahinter steht und funktioniert, wenn ich es wegwerfe.
Naja, der Prozess funktioniert in der Regel schon recht gut. Also zumindest in Deutschland, muss ich dazu sagen, wie es im Ausland funktioniert, kann ich nur schwer nachvollziehen an dieser Stelle. Aber in Deutschland funktioniert es eigentlich relativ gut, weil wir ja auch ein sehr gutes Abfallmanagement haben und Recyclingmanagement haben. Also man kann Stretchfolie sehr gut sortieren und dann wieder einem neuen Zweck zuführen.
Vielleicht kannst du da direkt mal einsteigen, bevor wir über Materialien und was auch immer sprechen. Wie sieht denn ein idealer Prozess eigentlich aus mit eben dem Werkstoff Stretchfolie? Also wird genutzt, klar, ich habe eine umwickelte Palette, so, und jetzt reißt die jemand auf. Was passiert dann oder was sollte dann passieren?
Dann sollte er es natürlich sortenrein sortieren, am besten noch Verschmutzungen, Etiketten, Label und sonst was entfernen. Also das schon auch ein bisschen trennen, weil natürlich umso hochwertiger das gesammelte Material ist, umso hochwertiger ist natürlich auch das, was man hinterher daraus wieder herstellen kann. Wenn natürlich bedruckte Ware mit unbedruckter Ware vermischt wird oder gar eingefärbte Ware mit nicht eingefärbter Ware, dann mindert es natürlich immer die Qualität des Rezyklats, was man am Ende daraus wieder gewinnen kann. Und der Weg sollte natürlich sein, dass das in den Logistikzentren oder den Orten, wo die Paletten ausgepackt werden, schon sortenrein gesammelt wird am besten und dann auch sortenrein einem Recycler übergeben wird. Und ich sag mal, es gibt überall vor Ort Entsorgungsunternehmen und je nach Konjunkturlage, jetzt gerade natürlich ein wenig weniger, aber wenn die Konjunktur gut läuft, ist Stretchfolie ein heiß begehrtes Material für die Recycler, weil sie daraus auch gute Margen erzielen können für den fürs Regranulieren und für den Weitervertrieb.
Und wie gut würdest du einschätzen, funktioniert das in der Praxis? So Etiketten ablösen, das klingt nach viel extra Arbeit, wo man erstmal verstehen muss, dass es überhaupt notwendig ist. Dann Sorten rein sortieren. Ist das, ich bin nur ganz naiv, was solche Lagersysteme angeht. Ist das der Standard überall oder ist es am Ende eine Tonne gemischter Gewerbeabfall und dann muss man hoffen, dass damit hinterher irgendwer macht und das sortiert?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Das ist natürlich auch die Frage, wie ist die Unternehmensphilosophie? Das spielt da tatsächlich oftmals auch eine Rolle. Also sprich, wie nachhaltig geht dieser Sortierprozess in den einzelnen Unternehmen vonstatten? Natürlich hast du auch manchmal Zeitdruck oder Mitarbeiter, die gar nicht die einzelnen Materialien voneinander unterscheiden können, was mitunter ja auch schwierig ist, muss man an der Stelle ja sagen. Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass zum Beispiel, wenn der Endverbraucher eine Filiale einer Supermarktkette ist, dass da großartig vor Ort in der Filiale sortiert wird. Da werden halt die verschiedensten Kunststoffabfälle zusammengesammelt.
Ja. Ihr seid Händler von Stretchfolien, das heißt, ihr kauft sie halt am weltweiten Markt ein. Kannst du uns einen Überblick darüber geben, wo die Märkte halt sind, wo die Stretchfolien halt herkommen, die ihr so besorgt und wie auch Nachhaltigkeit da eine Rolle spielt bei eurem eigenen Sourcen? Ne? Das ist natürlich dann eure Unternehmensstrategie, als aber eben auch von dem Angebot, der am Markt existiert.
Naja, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich keine Betriebsgeheimnisse ausplaudere. Also du hast selber schon gesagt, wir kaufen weltweit ein. Da gibt es Regionen, die sind stärker, Regionen, die sind nicht so vertreten in unserem Portfolio. Das Thema Nachhaltigkeit spielt natürlich eine sehr große Rolle. Sprich, gerade der Recyclinganteil ist aktuell ein Fokus, der stark am Markt herrscht. Umso höher, umso besser. Was man aber natürlich nicht vergessen darf, ist die Funktionalität, die dahinter stehen muss. Und das sind tatsächlich die Punkte, die uns antreiben. Okay, wo kriegen wir die besten Folien her mit dem höchsten Recycling-Einsatz, die aber trotzdem noch ihre Funktionen erfüllen? Natürlich schauen wir auch auf den CO2-Fußabdruck. Das heißt, wir gucken uns auch die Firmen an. Okay, also wir gehen da teilweise auch richtig tief rein. Okay, Folie ist ein sehr energieintensives Produkt. Wo kommt denn bei euch die Energie her? Also dann schauen wir uns auch nicht nur den Ländermix an, was die Energie angeht, sondern dann gehen wir tatsächlich in die Unternehmen rein und fragen, okay, und wo kriegst du persönlich für deine Produktion zum Beispiel deine Energie her? Mhm. Und da gibt es tatsächlich sehr gute Ansätze. Also sprich, da gibt es Unternehmen, die komplett ihren Jahresbedarf mit Solarenergie zum Beispiel decken oder mit anderen Formen von nachhaltigen Energien.
Wenn wir jetzt uns die Regulatorik nochmal vor Augen führen, die PPWR, welchen Einfluss hat die denn genau da darauf, was in Zukunft halt gesourced wird? Also da wird es mit Sicherheit irgendwelche Kennzahlen geben, die ihr auch zu erreichen habt, die ihr, wo ihr jetzt schon sourcen müsst nach Herstellern von Stretchfolien, die dann in euer Portfolio halt reinkommen. Welche Auswirkungen hat die PPWR auf genau das, was du gerade beschrieben hast?
Die PPWR gibt ja Werte vor, die zu gewissen Zeitpunkten erreicht werden müssen. Das sind 35% bis 2030 und 65% bis 2040, was PCR sein muss in den Folien.
PCR ist Post-Consumer Recycling, oder?
Post-Consumer Recycling, ja. Auch da ist die PPWR sehr strikt. Also sie gibt quasi vor, dass PIR, was ja oftmals auch als Recyclingmaterial vermarktet wird, nicht in diesen Prozentsatz mit reinzählt. Genau, das heißt, auch da zwingt die PPWR quasi die Produkte entsprechend anzupassen und auf PCR-Material zu schwenken.
Jetzt hast du im Zuge der Beantwortung der Frage ein paar Begriffe reingeworfen und wir müssen jetzt mal über Materialien sprechen und die müssen wir einordnen. Und das ist mit Sicherheit auch dein absolutes Steckenpferd, deswegen lehne ich mich jetzt mal zurück. Erklär uns doch mal bitte, was es für Materialien gibt in dem Bereich.
Also das Gros der Stretchfolien besteht aus dem Material LLDPE. Das ist eine Unterfraktion von LDPE, läuft quasi auch in dem gleichen Recycling-Symbol 04. Und dann kommen natürlich noch gewisse Additive in die Folien mit rein, um technische Eigenschaften zu verbessern. Was dann noch dazu kommt, ist natürlich jetzt das Rezyklat. Und da muss man, wie wir eben schon gesprochen hatten, unterscheiden zwischen PCR und PIR. Mhm. Also PCR ist das Post-Consumer-Recycling-Material. Dazu zählen aber auch industrielle Abfälle. Also sprich, das wird oftmals so ein bisschen falsch interpretiert, weil das Gegenstück sind die Post-Industrial-Recycling-Materialien. Mhm. Das sind aber reine Produktionsausschüsse, möchte ich es jetzt mal nennen. Da gibt es auch einen lustigen Funfact dazu. Früher hat es jeder einfach wieder vorne in die Maschine reingeschmissen und niemand hat drüber geredet. Aber heutzutage ist es im Prinzip so ein bisschen hip geworden zu sagen, hier, ich habe Recyclingmaterial drin. Dabei ist es einfach das, was hinten an der Maschine nicht gut genug war, wird wieder zu Granulat verarbeitet und vorne wieder reingeschmissen. Haben sie alle schon immer gemacht. Aber heutzutage wird da auch mit Buchungstricks und sonst was dann Recyclinganteil ausgewiesen, um das Produkt am Ende besonders grün aussehen zu lassen. Und das ist aber natürlich nicht Sinn der Sache. Und deswegen sagt die PPWR auch, PIR ist kein Recyclingmaterial. Also PCR ist das, was zählt.
Welche Möglichkeiten gibt es denn heute, Stretchfolien schon nachhaltiger zu machen? Und wir hatten im Vorgespräch über dünnere Folien gesprochen, Rezyklateinsatz. Kannst du uns einen Überblick mal darüber geben, abseits des Materials als solches, was es alles für Möglichkeiten gibt, eine Stretchfolie als solches nachhaltiger zu gestalten?
Also im Grunde genommen gibt es drei Wege. Der eine ist, wie du schon gesagt hast, du machst die Folien dünner und leistungsfähiger. Das heißt, du senkst deinen Verbrauch maximal ab, hast aber am Ende trotzdem noch die gleichen technischen Funktionen. Der zweite Weg ist, du benutzt eben Folien mit PCR-Anteil und da dann eben einen möglichst hohen. Und der dritte Weg ist tatsächlich, der aber so ein bisschen auf dem Abstellgleis gelandet ist, das wäre der Einsatz von biobasierten Kunststoffen, weil das ist theoretisch auch möglich. Also man kann ja theoretisch eine Stretchfolie, das LLDPE, auch, ich sage jetzt mal, auf Zuckerrohr- oder Tallölbasis produzieren, am Ende von der chemischen Struktur nicht mehr zu unterscheiden, nur quasi von der Herkunft her. Die Sache hakt allerdings so ein bisschen, weil die Mengen nicht am Markt vorhanden sind und die Preise auch sehr hoch sind. Also sprich, bevor das Thema Recyclinganteil aufkam, war das im Prinzip so ein Strom, ich sage jetzt mal in den Vor-Corona-Zeiten, der versucht wurde von sehr vielen Herstellern. Mittlerweile muss man aber ganz ehrlich gestehen, der auch von vielen Herstellern wieder eingestellt wurde, weil einfach das Material zu teuer war. Und es ist auch, und die Verfügbarkeit nicht da war. Und es ist auch so ein bisschen verständlich, weil das Material auch für andere Zwecke eingesetzt werden kann. Und wenn man halt einen Klemmbaustein aus dem Material machen kann, dann stehen da halt andere Margen dahinter. Mhm. Und dann ist die Verpackungsbranche da quasi nicht am längeren Hebel und kann natürlich die Preise, die dann da aufgerufen werden, nicht in den Markt bringen. Ja.
Also bei Einsatz von Rezyklat und Stärke der Folie gibt es wahrscheinlich ja einen Zielkonflikt, oder? Dass du, je höher der Rezyklatanteil ist, wahrscheinlich eine stärkere Folie brauchst, um die gleichen Eigenschaften zu erzielen, oder?
Das ist ein Stück weit richtig. Du musst natürlich, muss man in dem Sinne sagen, das Rezyklat durch höherwertigeres Virgin-Material ausgleichen. Mhm. Es ist aber möglich. Also sprich, umso höher dein Rezyklatanteil ist, umso höherwertiger muss halt auch der Anteil an Virgin-Material sein. Es gibt auch Folien, die werben mit 100% Recyclingmaterial, auch im Stretch-Bereich, von denen ich aber nur abraten kann, weil sie im Prinzip am Thema so ein bisschen vorbeigehen. Also sprich, da ist tatsächlich dieser Zielkonflikt nämlich da. Dann hast du eine wahnsinnig dicke Folie und hast die zwar aus 100% Rezyklatanteil, welche aber auch nie 100% sein können, weil du, wie vorhin schon angesprochen, ja auch immer irgendwelche Additive noch einfügen musst. Also jeder, der eine 100% Stretchfolie verkauft, tut das quasi unter falscher Deklaration, weil immer noch mindestens ein paar Prozent Additive mit drin sind, um auch die Eigenschaften der Stretchfolie, wie jetzt zum Beispiel die Haftung, herzustellen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. In dem Zielkonflikt zwischen quasi Folienstärke und Rezyklateinsatz hast du jetzt einmal den Extremfall dargestellt mit 100% und du brauchst immer Additive. Wie verhält sich das denn bei, also brauchst du immer die gleiche Menge von Additiven für Haftung und so weiter, unabhängig davon, wie hoch der Recyclinganteil ist? Oder gibt es da auch einen Zielkonflikt, dass du quasi vielleicht schwieriger zu handelnde Eigenschaften von Rezyklat damit ausgleichen musst, um es mal in doof zu sagen, mehr Chemie reinzukippen? Was gibt es das oder ist im Grunde immer die gleichen Additive, die du brauchst?
Na, im Grunde brauchst du eigentlich immer die gleichen Additive. Das spielt eher die Dicke der Folie und natürlich die Ausprägung, die du haben willst, eine Rolle. Du kannst ja Folien, also in der Regel sind sie ja einseitig stark haftend, auf der anderen Seite schwach haftend. Du kannst es ja aber auch so machen, dass eine Seite glatt sein soll. Also sprich, der Einsatz der Additive spielt ja auch dahingehend eine Rolle, okay, was möchte ich denn für eine Folie herstellen? Das ist eigentlich eher der Trigger. Das Recyclingmaterial hat da eigentlich eher weniger mit zu tun.
Jetzt haben wir über Materialien gesprochen. Wir werden da gleich nochmal drauf zurückkommen. Was mich aber von der Marktseite her interessiert an der Stelle ist, natürlich sind die Preise, die musst du jetzt nicht verlauten, darum geht es mir gar nicht, aber fällt sich das auch so wie in vielen anderen Bereichen, dass eine nachhaltigere Folie teurer ist als eine, ich sage jetzt mal, die Mindeststandards irgendwie trifft? Und die Frage, die mich aber viel mehr interessiert, wenn dem so ist, wie ist deine Wahrnehmung am Markt? Also hat sich das, ist gerade schon so ein bisschen angeteasert, ist ein bisschen weniger geworden, dass Kunden halt bereit sind, mehr für etwas zu bezahlen beispielsweise, oder andersrum gefragt, wie ist die Nachfrage nach nachhaltigen Stretchfolien? Wie ist deine Wahrnehmung?
Die ist sehr groß, aber du hast tatsächlich einen wunden Punkt reingestochen, sage ich jetzt mal so. Es muss auch irgendwo sich kostenseitig widerspiegeln. Ansonsten ist es schwierig. Mhm. Aber das ist im Grunde genommen alles auch machbar. Also weil wenn man das Thema Stretchfolie mal genauer angeht, dann kann man auch sehen, dass vielleicht mit der jetzigen nicht so nachhaltigen Folie auch nicht am Optimum gearbeitet wurde, um das mal so zu sagen. Mhm. Also sprich, man kann beide Punkte mitunter miteinander verbinden. Man kann eine nachhaltigere Folie mit PCR-Anteil oder auch ohne, eine dünnere Folie, wie gesagt, da gibt es ja mehrere Wege, einsetzen und dann am Ende für den Kunden trotzdem einen Kostenvorteil zu realisieren. Also sprich, einfaches Rechenbeispiel, der Kunde setzt heute eine 23 µ Standardfolie ein, die für den Einkäufer immer schön aussieht, weil das Kilo halt nur 1,50 € kostet. Am Ende hat er aber 400 Gramm Folie an der Palette, was ungefähr 60 Cent sind. Mhm. Und jetzt kommen wir mit einer nachhaltigen Folie, mit einer dünnen Folie zum Beispiel, mit 12 Mü, die im Kilo 2,50 Euro kostet. Und der Einkäufer erstmal sagt, ah, ist ja viel zu teuer. Aber wenn man dann einen Test macht und das vor Ort sich anschaut und dann plötzlich nur noch 180 Gramm an der Palette sind, dann sind es halt nur noch 45 Cent pro Palette, die so eine Wicklung den Kunden kostet. Mhm. Und das heißt, er spart 50-60% Material ein und trotzdem noch 25% an den Kosten. Und dann wird es eine runde Sache. Und das ist eben auch das, was wir anbieten. Wir machen solche Tests bei Kunden vor Ort. Wir schauen uns die Ist-Situation an und gucken uns an, okay, was machst du denn da gerade und welche bessere Lösung können wir dir anbieten? Und dann gehen wir auch alle Wege. Ich sag mal, dann richten wir uns nach dem Kunden. Okay, Kunde, was ist dir wichtig? Möchtest du besonders hohen Rezyklatanteil haben, weil dein Geschäftsführer das möchte? Okay, dann nehmen wir die Folie mit möglichst hohem Rezyklateinsatz. Sind die Kosten dein Fokus? Okay, dann nehmen wir vielleicht auch eine dünne Virgin-Folie und reduzieren dir deine Kosten auf ein Minimum. Ja. Da richten wir uns, wie gesagt, dann nach den Wünschen des Kunden auch.
Ja, das ist natürlich eure, ja, ich sag mal, eure / deine dann Beratungsleistung für den einzelnen Kundencase. Was ich aber da raushöre, das ist eigentlich so das Interessante, da möchte ich nochmal kurz nachhaken. Etwas, was ihr anbietet, ist ein bisschen mehr der systemerische Blick auf eben den Kundencase, ne? Und nicht nur auf, ja, wir gucken jetzt den Einkaufspreis an und that's it, sondern ihr guckt euch wirklich die einzelnen Bedarfsfälle an, um daraus die optimalste Lösung halt zu ermitteln für den Kunden. Und oftmals könnte es so sein, dass eine nachhaltigere Folie mit mehr Rezyklatanteil, was auch immer, auch wenn sie im Einkauf ein bisschen teurer ist, systemisch gesehen, mehr Vorteile bietet als eben die normale Folie. Das ist das, was ich jetzt gerade da rausgehört habe. Das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig halt wahrnehme, dass eben dieser Total Cost of Ownership-Gedanke eigentlich noch nicht so da ist, sondern weite Teile der Industrie schauen sich dann halt nur den Einkaufspreis an und that's it. Wie nimmst du das wahr über die letzten Jahre? Sind diese Beratungsdienstleistungen, die ihr auch bietet, in Bezug auf Nachhaltigkeit wohlgemerkt, ne? Nicht allgemein, sondern sind die abgeebbt ein Stück weit? Oder sind immer noch mehr und mehr Kunden auf dem Weg dahin? Okay, könnt ihr uns beraten, was die beste Lösung ist, auch im Sinne der Nachhaltigkeit? Ist das weniger geworden?
Auf keinen Fall. Also es ist der gegenteilige Trend. Wie gesagt, alle Kunden sind ja angehalten, nachhaltiger zu werden. Und das ist in vielen Unternehmen, nahezu allen Unternehmen, wirklich ein großes Thema. Also, wie soll ich sagen, uns werden schon fast die Türen eingerannt. Mhm. Also die Nachfrage ist sehr groß. Und gerade natürlich große Konzerne sind da vorne weggegangen, auch schon in den letzten Jahren. Aber es kommt auch mittlerweile bei den kleineren Unternehmen an.
Ich finde das schön auf der einen Seite, dass das nicht abgeebbt ist. Das unterstreicht auch ein Stück weit die These, in Anführungszeichen, die Wahrnehmung, die wir unter anderem auf der Logimat hatten, auch da ein kleiner Funfact aus dem Leben. Es gibt auch eine Folge, die wir mal aufgenommen haben zu dem Thema. Nachhaltigkeit hat irgendwo auf der Logimat gar nicht mehr so irgendwie stattgefunden, außer in einer Halle. Das war das Gallische Dorf und das war die Verpackungshalle. Das erweckte für mich den Eindruck, ich bin kein Verpackungsexperte, dass das Thema Verpackung, wenn es um Nachhaltigkeit geht und natürlich auch um ökonomische Dinge, dass das immer noch präsent ist. Nicht nur präsent, sondern ausgebaut wird. Was würdest du sagen? Ist das tatsächlich dann der PPWR selbst geschuldet oder liegt da einfach ökonomisch so viel Potenzial, dass die Firmen das tatsächlich verstanden haben?
Ich glaube, es ist beides. Ich sag mal, natürlich ist der Endkonsument, der ja die Verpackungen zu Gesicht kriegt, ein sehr starkes Instrument. Also Konsumenten fragen nachhaltige Verpackungen nach, bevorzugen Produkte, die in nachhaltigen Verpackungen verpackt sind. Und natürlich ist da von Konsumentenseite ein Druck da. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der ökonomische Aspekt nicht zu unterschätzen. Also wenn du Rezyklat einsetzen kannst, was in verschiedenen Fällen ja teilweise auch günstiger ist als Virgin-Material, dann hast du ja natürlich auch einen ökonomischen Nutzen daraus. Bei der Stretchfolie ist das jetzt eher weniger der Fall, weil Stretchfolie ja auch ein technisches Produkt ist, also sprich, da kannst du nicht jeden Schrott reinschmeißen und eine Folie draus machen. Da musst du schon ein gutes Rezyklat haben, um die technischen Eigenschaften einfach auch aufrechtzuerhalten. Aber bei einem einfachen Verpackungsbeutel für irgendein Consumer-Produkt wenn es jetzt nicht gerade Lebensmittel sind, muss man an der Stelle noch erwähnen, dann spielt es in den meisten Fällen überhaupt keine Rolle, ob da Rezyklat drin ist. Und auch da gibt es ja Lösungen, die schon aus 100% Rezyklat bestehen. Weil da geht tatsächlich 100% Rezyklat auch, weil du ja diese technischen Eigenschaften nicht so brauchst wie bei der Stretchfolie.
Was mich interessieren würde, das gibt ja so schöne Beispiele aus dem Consumer-Bereich, wo so Nachhaltigkeitsinitiativen, die eine gute Idee sind, zum Beispiel, wenn man Waschmittel höher konzentriert, damit man weniger Wasser durch die Gegend fährt, vom Konsumenten und Konsumentinnen komplett falsch verstanden werden und die Leute sich beschweren über höhere Preise und einfach immer noch die gleiche Menge in die Waschmaschine kippen. Jetzt frage ich mich, ob das was Ähnliches gibt bei eurer Folie. Wenn ich jetzt gehe von einer Folie, die, du hattest gesagt, 35 μ auf, weiß ich nicht, 20 oder so, ist die ja dünner. Und das ist natürlich weniger Gewicht an der, oder du sagtest irgendwie von 400 auf 180 Gramm oder so, weniger Kunststoff an der Palette. Aber passiert es, dass ich dann Operator an der Maschine das vielleicht nicht für haltbar genug finden und dann aber dreimal wickeln statt zweimal oder so? Ist das was ihr... Also gibt's das? Könnt ihr das beobachten? Ist das jetzt in meinem Kopf total theoretisch erfunden oder?
Also die Geschichten gibt's tatsächlich, dass wir bei Kunden sind, die Stretchfolie aufs Optimum an die Palette bringen und hinterher sagt dann der Operator, ich mache trotzdem nochmal 5 Wicklungen mehr, dann bin ich safe, so auf die Art. Da fühle ich mich einfach sicherer. Mhm. Aber tatsächlich untermauern wir die Tests ja auch mit wissenschaftlichen Methoden, möchte ich es jetzt schon fast nennen. Also sprich, wir nehmen ja auch Testwerte, okay, wie sind die Haltekräfte, welche die Folie jetzt an die Palette ranbringt und vergleichen die mit Ist-Zustand und dann Optimalzustand, wie wir es im Test jetzt erreicht haben. Also sprich, wir untermauern das Ganze ja auch mit Zahlenwerken und zeigen dem Kunden ja auch, wo seine Vorteile liegen, wie viel weniger Kilo Folie er pro Jahr hochgerechnet verbraucht, wie die Kräfte sind, die an der Palette wirken, dass das wirklich mindestens genau das ist, was er bisher auch hatte und dann natürlich auch die Kostenseite. Okay, und wenn du das so durchziehst, dann hast du hier die entsprechende Ersparnis. Und bei vielen Kunden kommt es, also verfängt es tatsächlich, aber wie gesagt, es gibt auch im Stretch-Bereich, ist es wie in vielen anderen Bereichen auch, viel hilft viel. Also klar, mit jeder Wicklung hast du eine höhere Ladungssicherung. Nur wenn du natürlich overpaced, also viel zu viel Ladungssicherung betreibst, ist es natürlich auch rausgeschmissenes Geld. Und das versuchen wir auch unseren Kunden darzulegen.
Automatisierung ist ja ein bisschen mein Thema. Du hast jetzt gerade von einem Case besprochen, wie ein manueller Operator nochmal 5, 6 Umwicklungen mehr macht, um halt super safe zu sein. Mit Automatisierungstechnologie, die ihr auch mit anbietet, gießt man halt irgendwo Standardwerte in die Automatisierungsabwicklung halt rein, die halt immer so bleiben. Das heißt, also ich definiere etwas und ob jetzt ein Operator da 5, 6 Mal mehr wickeln würde, ein Roboter oder eine Maschine, wird das immer standardmäßig machen. Welche Möglichkeiten gibt es in dem Bereich in der Automatisierung, der Maschinentechnik, um auch auf Nachhaltigkeit einzuzahlen, dass man halt beispielsweise jetzt in meinem Beispiel mit standardisierten Prozessen halt irgendwie arbeitet? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Na, du hast natürlich verschiedene Maschinentypen, die du einsetzen kannst. Also wenn wir über Stretchfolie sprechen, muss man tatsächlich sagen, dass sehr viel auch noch manuell verarbeitet wird. Ja. Das steht jetzt tatsächlich aber auch im Fokus, Automatisierung. Ich glaube, da hat auch Corona so ein bisschen mitgespielt, weil die Unternehmen festgestellt haben, oh, ist blöd, dass, wenn mein Produkt fertig ist, aber keiner da ist, der es einwickeln kann, dann schaffe ich mir doch mal eine Maschine an. Und das ist tatsächlich auch das Szenario, was uns am liebsten ist, weil, wie du es schon angesprochen hast, du kannst 10 Mitarbeitern die gleiche Rolle Handstretchfolie in die Hand geben und sagen, wickel mir die gleiche Palette ein und du kriegst 10 verschiedene Palettenbilder am Ende raus, wie derjenige das gestretcht hat. Der eine ist ein bisschen stärker, zieht ein bisschen mehr an der Folie, der andere ist ein bisschen schwächer, der eine macht da eine Wicklung mehr, der andere da eine Wicklung. Und durch Automatisierung kannst du das natürlich sehr schön standardisieren, wie du schon gesagt hast. Und auch da sind uns, oder mir zumindest, natürlich die hochwertigeren Maschinen, die auch ein tolles Vorrigsystem haben, natürlich die liebsten. A, holst du das meiste aus der Stretchfolie raus Und B, sind diese Maschinen dann auch in der Lage, verschiedene Programme abzuspulen, wo du natürlich auch auf die verschiedenen Bedürfnisse der Kundenpaletten eingehen kannst, weil kein Kunde ist wie der andere. Jeder hat ein anderes Produkt, jeder hat ein anderes Palettenschema und mit den hochwertigen Maschinen kannst du natürlich auch sagen, okay, das ist jetzt Palette A, die wickeln wir so, Palette B ist vielleicht ein Ticken schwerer, die wickeln wir anders. Und das kannst du dann alles sehr schön einstellen und wie gesagt, immer das Optimum rausholen, Operator unabhängig.
Was gibt es denn sonst noch so für Missverständnisse, auf die du triffst bei vielleicht Kunden oder Verwendern von der Folie, was den Umgang mit dem Material betrifft? Denn ich würde mal davon ausgehen, die kennen wahrscheinlich nur 20% der ganzen Fakten und Themen, die du kennst aus deiner täglichen Beschäftigung mit dem Thema. Gibt es so wiederkehrende Dinge, die man irgendwie immer wieder erklären muss oder wo man überrascht ist, dass sich das immer noch nicht festgesetzt hat?
Naja, zum einen gibt es natürlich, jede Folie hat etwas, was sich den Arbeitsbereich nennt. Das heißt, wenn eine Stretchfolie für 300% Dehnfähigkeit ausgelegt ist, dann liegt auch da ihr Arbeitsbereich. Wenn die Stretchfolie aber dann nur mit 150% Vorrückung verarbeitet wird, hat die noch so viel Restdehnung, dass die im Prinzip keine gute Ladungssicherung an der Palette stattfinden lässt. Also das ist so ein Punkt, wo man manchen Kunden erklären muss, wo man sagt, okay, ihr underperformt mit der Folie sogar. Mhm. Das bringt eigentlich im Punkto Ladungssicherung gar nicht so viel, was ihr hier macht, weil da noch zu viel Restdehnung in der Folie drin ist. Sprich, wenn der LKW dann irgendwann mal bremst und da ist genug Luft auch im LKW, dann hat die Folie noch so viel Restdehnung übrig, dass die Grätsche macht und das Zeug von der Palette fliegt. Und natürlich, wir hatten es vorhin auch schon angesprochen, es ist natürlich immer noch der Irrglaube da, viel hilft viel, umso dicker, umso besser. Da ist natürlich immer Aufklärungsarbeit nötig. Und man muss es dann auch wirklich zeigen vor Ort und den Kunden vor Augen führen und sagen, guck mal hier, das, was deine 23 µ Folie, was so ein Standard ist, bisher kann, das kann auch unsere 12 µ Folie. Und du brauchst wirklich nur die Hälfte. Und das machen wir dann auch gern, indem wir das den Kunden vor Augen führen. Und zwar nehmen wir eine Palette, die quasi schon fertig dasteht. Weil das ist auch so ein Trick, den du anwenden musst. Weil wenn du jemandem eine Folie in die Hand gibst und sagst, so, und jetzt zeig uns das mal, wie du das machst, dann strengt er sich natürlich besonders an und verfälscht das Ergebnis. Du musst eine Palette nehmen, die schon fertig ist, weil dann hast du das wahre Bild, was da stattfindet im Tagesgeschäft. Und dann kannst du im Prinzip den Vergleich auch machen und dem Kunden das vor Augen führen, indem du dann einfach am Ende des Verpackungsprozesses die Folie von der Palette abschneidest und mal so einen Knäuel draus machst. Und ich sag's jetzt mal so, mit unserer Folie hast du in der Regel sowas, was die Größe von einer Orange vielleicht hat. Und das, was der Kunde bisher gemacht hat, hat er die Größe von einem Fußball. Und an dem Punkt werden oft die Kunden dann eben getriggert und da gehen ihnen die Augen auf und dann kommt auch das Verständnis an der Stelle. Du musst es darstellen können.
Kommen wir mal auf das Thema Innovation zu sprechen. Ihr seid Händler von Stretchfolien, ihr bietet eure Beratung an. Hätte ich eine Frage, wo seht ihr euch selbst als Unternehmen in dem Bereich neue Sachen anzubieten und vor allem in Bezug auf Nachhaltigkeit natürlich und vor allem aber auch, wie könnt ihr selbst am Innovationsprozess partizipieren, indem ihr halt euer Feedback widerspiegelt zu denen, die Stretchfolie halt herstellen. Also wie ist da der Prozess, sodass ihr dort auch immer super gute Produkte auch im Sinne der Nachhaltigkeit euren Kunden halt anbietet?
Na, an dem Punkt muss ich sagen, ich glaube, da stressen wir unsere Herstellungspartner schon ordentlich. Weil wir natürlich auch unsere Augen auf dem Markt haben und wir sind da mit auch Treiber, möchte ich an der Stelle behaupten. Weil wenn unser Wettbewerber 50% PCA-Anteil hat, dann wollen wir natürlich 60, 70. Und das ist unser Anspruch, den wir natürlich dann an unsere Hersteller weitertragen und sagen, hier, was könnt ihr da tun? Und es ist tatsächlich vieles möglich. Also wir sind da in manchen Bereichen auch Vorreiter und werden dann wiederum von anderen kopiert, muss man an der Stelle sagen. Das ist manchmal ganz lustig, wenn man, wie soll ich sagen, ein Produkt auf einer Messe präsentiert, wie es dann kurze Zeit später auch in ähnlicher Form bei anderen auftaucht. Ja. Also da sind wir vorne mit dabei auf jeden Fall und stressen unsere Hersteller, wo wir nur können. Mhm. Aber die machen das auch gerne mit, weil sie wissen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, dann werden auch die Produkte weit auf dem deutschen und europäischen Markt gestreut. Und sie kennen auch unsere Expertise an der Stelle und wissen natürlich auch, okay, wenn der Prodinger da so eine Anforderung an uns stellt, dann hat es auch Hand und Fuß. Also sprich, wenn wir es realisieren können, dann lässt sich das Produkt hinterher auch vermarkten.
Wie siehst du die Entwicklung in den nächsten, ich sage jetzt einfach mal 10 Jahren, und ich weiß, in die Zukunft vorausorakeln kann keiner, aber einfach mal eine These in den Raum werfen. Wie siehst du den Markt von Stretchfolie beispielsweise in 2035, also von jetzt in 10 Jahren? Wird die Stretchfolie vielleicht durch ein anderes Material ersetzt werden oder ist die Zukunft der Stretchfolie immer noch gegeben unter Anbetracht der ganzen Tatsachen, die wir auch im Verlauf des Gesprächs erörtert haben? Wie siehst du, auch jetzt die PPWR nochmal reinbringt, wie siehst du den Markt für Stretchfolien 2035?
Ich sehe da tatsächlich aktuell in Europa keine großen Steigerungsraten. Ich sag mal, die Messgröße ist ja natürlich auch immer Tonnage. Ich hatte es ja am Anfang mal erwähnt, 1,7 Millionen Tonnen. Wenn natürlich immer weniger Folie verbraucht wird, weil die Folien dünner werden, gleicht das quasi Wachstum an anderer Stelle aus. Was wir aber auch, natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist, dass Stretchfolie auch der Konjunktur unterliegt. Also sprich, der Verbrauch an Stretchfolie hängt halt auch stark an der Industrieproduktion, weil wenn nichts zum Verpacken da ist, brauchst du auch keine Stretchfolie. Deswegen ist so dieser Blick 5 bis 10 Jahre in die Zukunft so ein bisschen tricky. Was die Entwicklung im Stretchfolienbereich an sich angeht, ist es im Prinzip vorgezeichnet. Dünner, höhere Rezyklatanteile. Das ist ja, wie gesagt, durch die PPWR eigentlich schon beschlossen. Mhm. Wobei da auch ein kleiner Funfact am Rande, da sind mal ein ganz schön paar, Herzen in die Hose gerutscht, als die erste Version verabschiedet wurde, weil nach dieser Version dürfte es ab 2030 überhaupt keine Stretchfolie mehr geben. Weil sie nicht wiederverwendbar ist. Weil da wurde nämlich in einer Ratssitzung irgendwann nachts um 2 beschlossen, dass aus einem oder ein und wurde. Und dann hieß es nicht mehr, es muss Recyclinganteil haben oder wiederverwertbar sein, sondern dann wurde plötzlich draus, es muss Recyclinganteil haben und wiederverwertbar sein. Mhm. Und da, wie gesagt, ist dem einen oder anderen so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, gerade wenn Stretchfolie das Hauptprodukt ist, was man herstellt. Aber es wird auch nach 2030 Stretchfolie geben, weil es ohne Stretchfolie gar nicht geht.
Und deiner Einschätzung nach, wo kann das enden, was den Rezyklatanteil angeht? Also was meinst du, in 20, 30 Jahren ist das, du hast gesagt, 100% ist natürlich eigentlich gar nicht möglich, weil du immer was hinzufügen musst, fein. Aber ist es überhaupt vorstellbar, dass wir in die Nähe davon kommen? Oder ist ein sinnvoller Wert irgendwie bei 50, 60? Wie ist da deine Einschätzung?
Da kommt auch wieder die PPWR ins Spiel und was als Recycling anerkannt wird. Mhm. Weil ich sag mal, du kannst natürlich nahe an die 100% rankommen, wenn zum Beispiel chemisches Recycling mit reinspielt. Mhm. Ist aber ein sehr teures Verfahren, muss man noch gucken, ob sich das überhaupt durchsetzen kann. Aber wenn das quasi als Recycling anerkannt wird, wonach es ja jetzt aktuell aussieht, dann kannst du schon an die 98% rankommen.
Sehr gut, Matthias. Ganz vielen Dank für den Einblick in ein Material, was auf den ersten Blick ja relativ simpel wirkt, so von außen naiv geguckt, ganz viel durchsichtige Folie auf einer Rolle, aber wo die wenig überraschend, die Details natürlich ein bisschen komplizierter sind als das. Viel gelernt, vielen Dank und dann ja, beobachten wir mal gespannt, was so passiert in Zukunft. Danke.
Gerne.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.